Also jetzt kommen keine Fälle und keine Airvotings mehr, sondern die Dinge, die mir halt besonders nah sind, die Makuladegeneration. Ich leite ja die Makulaambulanz im Hanusch-Krankenhaus und möchte Ihnen ein paar Kleinigkeiten, die Sie vielleicht auch brauchen können, weitergeben. Also wie Sie wissen, die AMD ist eine chronische Erkrankung, die zum Verlust der zentralen Sehschärfe führt und in den westlichen Nationen die häufigste Ursache für eine erhebliche Sehbeeinträchtigung ist. Die Prävalenz ist enorm, also 30% der über 85-Jährigen haben eine signifikante Makuladegeneration und knapp 15% sogar eine Spätform. Ganz kurz das Auge im Querschnitt. Die Makula ist dieser winzige Bereich in der Mitte der Netzhaut, wobei im Grunde genommen das die Makula ist und hier in der Mitte die Fovea mit der Foveola, wenn man ganz genau ist. Ja, hier sieht man es noch einmal. Ein Archivfoto. Der Querschnitt durch die Netzhaut, also sozusagen ganz vorne die Nervenfaserschicht, das Licht geht durch die Nervenfaserschicht durch, hier sind die und durch die Ganglienzellen durch, trifft hier auf die Photorezeptoren. Unter den Photorezeptoren, da werden immer diese Blättchen abgeworfen, ist das Pigmentepithel, das nimmt diese auf und transportiert sie dann ab durch die Bruchscheinmembran in dieses Gefäßgewebe, in die Choriokapillaris, in die Aderhaut, wo das dann abtransportiert wird. Also diese Pigmentepithelzellen sind sehr wichtig, weil die sozusagen die Müllabfuhr des Auges sind. Und die werden leider immer weniger, wenn man älter wird. Also hier sieht man jetzt vergrößert diese Pigmentepithelzellen. Hier unten sammelt sich dieser Detritus an, diese Lipoproteine, die dann nicht mehr schnell genug abtransportiert werden. Kommt zu einem Todeskreislauf, also das schädigt dann wieder die Pigmentepithelzellen, die absterben. Risikofaktoren sind in erster Linie Alter und genetische Faktoren, die man nicht ändern kann, aber so ungefähr 10% ist Lifestyle, Rauchen und schlechte Ernährung. Frühformen, eins zurück bitte, sind die bekannten Drusen, das sind diese gelblichen Ablagerungen eben, diese Lipoproteine, da gibt es kleine, große, groß ist natürlich schlechter und dann eben Areale vom Zellverlust, wo weniger Pigmentepithelzellen sind, das erscheint dann heller, da schaut man durch auf die Aderhaut und die überlebenden Zellen werden ein bisschen größer und sind dann hyperpigmentiert. Eine schreckliche Spätform der trockenen, altersbedingten Makuladegeneration ist die geografische Atrophie, wo ganze Areale von Photorezeptor und Pigmentepithelzellen verschwinden, also es sind richtige Fenster mit Blick auf die Aderhaut. Der Verlauf ist wenigstens meistens relativ langsam, also es gibt sozusagen oft außen so eine aktive Zone, man kann das auch mit speziellen Untersuchungen sichtbar machen. Wenn da eine Hyperfluoreszenz sichtbar ist, dann wird es da noch ein bisschen weitergehen, wenn nicht, dann bleibt es meistens so. Da gibt es leider noch überhaupt keine Behandlung und dort sieht man natürlich leider nichts an diesen Stellen. Mit ein bisschen Glück haben die Patienten dann da irgendwo noch eine Lücke, da sehen sie dann bei der Sehprobe teilweise ganz gut, allerdings halt nur die einzelnen Buchstaben. Wenn die ein Buch lesen wollen, tun sie sich irrsinnig schwer, weil sie halt immer nur einen Buchstaben sehen und das alles Buchstabe für Buchstabe entziffern müssen. Da kommt kein flüssiges Lesen zustande, da sieht man eigentlich immer einen ganzen Satz schon, wenn man liest. Die exudative AMD, das heißt, kommt dann zustande, wenn aufgrund dieser Ablagerungen quasi eine Wundheilung stattfindet, also Blutgefäße wachsen meistens aus der Aderhaut in diese Ablagerungen, in dieses erkrankte Gewebe ein und das ist leider sehr kontraproduktiv, das zerstört die Photorezeptoren dann noch mehr und das geht leider oft sehr rasch, also es gibt auch Unterschiede, aber es kann grundsätzlich innerhalb von Tagen zu einer massiven Sehverschlechterung führen. Viele Patienten haben ja Gott sei Dank ursprünglich zwei gute Augen, merken das gar nicht. Interessanterweise, wenn ein Auge schlechter wird, auch junge Leute, mit anderen Augenerkrankungen, die sagen, ja, ich war bei einem Vortrag und dann wollte ich schauen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich in der Mitte nicht sehe, weil es nur mit dem rechten Auge geschaut hat, weil ein großer Mann früher gesessen ist. Darum ist es wichtig, dass die Patienten über dieses Risiko sich im Klaren sind einer solchen Erkrankung. Also hier sieht man, Blutungen können auftreten aufgrund dieser Gefäßwucherungen und hier die so Lipidexudate. Ein typisches Symptom ist eben auch das Verzerrtsehen. Dadurch, dass die Netzhaut nicht mehr ganz flach ist, sondern geschwollen ist, ist alles verzogen und natürlich sieht man ganz einfach schlechter. Prophylaktisch geben wir schon sehr gerne von der AREDS2-Studie die Studienmedikation. An sich hat das schon gezeigt, dass das was bringt, zumindest in Amerika, wo die Leute sich halt besonders schlecht ernähren. Vitamin C, Vitamin E, Lutein, Zeaxanthin, was nicht wirklich in unserer Nahrung sehr viel drinnen ist, Zink und Kupfer. Ganz toll ist das, wird dann wahrscheinlich noch kommen, das Meta-Zeaxanthin, das ist in Eiern teilweise drinnen, die kann man halt wahrscheinlich auch nicht in größerer Menge zu sich nehmen, Fischschuppen und in den Schalen von Schalentieren. Das wird dann wahrscheinlich bald als Nahrungsergänzungsmittel kommen, könnte ich mir vorstellen. Die Krankheit macht sich eben durch verschwommene Sehen, verzerrt Sehen und Skotome bemerkbar. Was Sie auf jeden Fall den Patienten geben können oder sagen können, ist, dass sie sich ein kariertes Papier zur Hand nehmen. Scheinbar ist es noch besser, wenn es schwarz ist mit einem weißen Gitter. Und die Patienten sollen das einmal ausprobieren, mit jedem Auge natürlich einzeln. Wenn sie es brauchen, eine Lesebrille aufsetzen und den Punkt fixieren. Und die Linien sollten halbwegs gerade sein. Ich meine, wenn man sehr starke Drusen hat, kann das auch ein bisschen verzogen sein, aber so sollte es bleiben. Wenn das plötzlich von Tag zu Tag schlechter wird, dann sollten Sie schleunigst den Augenarzt aufsuchen. Und wenn Sie, ja, wenn grundsätzlich, wenn jemand zu uns ins Spital kommt, wollen wir natürlich schon eine Überweisung vom Augenarzt haben. Aber wenn Sie das sehr eindeutig schildern, werden Sie normalerweise auch nicht weggeschickt. Und diesen Test kann eben eigentlich jeder zu Hause ganz leicht machen. Man soll sich natürlich nicht nervös machen selber damit, aber so ein-, zweimal die Woche wäre das schon ganz gut. Ich meine, grundsätzlich sollte man, wenn man die erste Lesebrille braucht, einmal zum Augenarzt gehen. Dann wird er sagen, naja, kommen Sie in ein, zwei Jahren wieder. Ab 50 sollte man schon so alle 15, 18 Monate gehen und ab 60 jährlich zum Augenarzt. Dann sagt er das den Patienten eh und der weiß, die wissen dann auch, okay, sie haben die Drusen. Und man kann dann sicher als praktischer Arzt die Leute immer daran erinnern, dass sie das eh machen sollen. Genauso wie man die Diabetiker auch erinnern sollte, dass sie regelmäßig zum Augenarzt gehen. Ja, also der Augenarzt schaut sich das dann an der Spaltlampe an. Dann gibt es das berühmte OCD, wo ein Laserscanner die Schichten der Netzhaut wie bei einem MRT so ähnlich zur Darstellung bringt. Das war ein großer Meilenstein der Diagnostik. Die Fluoreszenzangiografie verliert ein bisschen an Stellenwert bei dieser Erkrankung, wo man dann früher differenziert hat, was für eine Art von feuchter AMD das ist. Und dann gibt es noch die induzierenden Angiografie, die schon sehr erfahrenen Leuten vorbehalten ist. Hier sieht man die Spaltlampe. Es gibt auch Kinder, die sich in dem Alter schon an der Spaltlampe untersuchen lassen. Das ist eben ein typisches OCD, also am linken Bild sehen Sie da ein paar konfluierende Drusen in der Mitte. Das hier ist sozusagen das Augeninnere, der Glaskörperraum. Hier die Nervenfaserschicht, die wird dünner, weil die Enden, die Nervenfasern, jetzt grob gesprochen die Ganglienzellschicht. Und hier unten die Photorezeptoren, die diese Banden kommen durch den Übergang äußere, innere Photorezeptoren zustande. Wenn man die nicht mehr sieht, dann ist da ein Schaden. Das sieht man da an sich alles, aber unter der Netzhaut eben diese Ablagerungen, diese Drusen. Und hier im roten freien Bild sehen Sie auch diese Pigmentverschiebungen. Und im Extremfall können die Drusen sogar so ausschauen, also riesige drusenoide Pigmentepithelabhebungen. Das sind natürlich Augen, die schon auch ein bisschen ein Verzerrtsehen haben, Metamorphopsien haben. Aber wie gesagt, es geht immer um die Schnelligkeit der Progredienz. Hier sieht man die Flüssigkeit unter der Netzhaut, hier eine dichte Flüssigkeit, möglicherweise Blut. Die Netzhaut selber ist auch geschwollen, also ein intraretinales Ödem. Und hier sieht man eben diese äußeren Photorezeptoren enden hier. Da ist nichts, da gehen es weiter. Da in der Mitte ist Gott sei Dank eine Insel. Hier ist wieder ein Loch und da geht der Scanner ungebremst durch. Das sind so Atrophieareale bei einer trockenen, altersbedingten Makuladegeneration. In der Angiografie färbt sich das Areal der Gefäßwucherung an und da strömt dann immer mehr Farbstoff aus und hier diese Blockade ist durch Blut entstanden und hier wiederum eine geografische Atrophie. Da hat man von Anfang an, schaut man da auf die Aderhaut durch, die sich sofort sehr stark anfärbt. Das wird aber dann nicht größer im Verlauf des Ganzen, es bleibt so, weil es eben nur ein Defekt ist und da keine Flüssigkeit ausströmt. Die Therapie, also seit ein paar Jahren gibt es Gott sei Dank etwas, das man tun kann, zumindest bei der feuchten Makuladegeneration, die Wachstumsfaktor-Hemmstoff Anti-VEGF, das ist der Vascular Endothelium Derived Growth Factor, der hat verschiedene Isoformen. Manchmal kann man noch lasern, das wird man nur machen, wenn das weit weg von der Netzhautmitte ist, die Gefäßwucherung, sonst macht man sich unbeliebt. Die photodynamische Therapie hat man früher verwendet. Da wird ein Wirkstoff IV gegeben, der sich in diesen Gefäßen anlagert. Das wird dann mit Licht aktiviert und thrombosiert, diese krankhaften Gefäße und die gesunden weniger. Ja, zusätzlich kann man noch Cortison spritzen, weil es halt auch irgendwo grundsätzlich eine Entzündungsvorgänge da stattfinden bei der AMD. Und manche Leute operieren das auch. Das hat sich noch nicht sehr durchgesetzt. Da sieht man dieses VEGF-Molekül. Und bei der Pars plana, also hinter dem Ziliarkörper und noch vor der Netzhaut, sollte man hineinstechen. Nicht zu weit vorne und nicht zu weit hinten. Und man spritzt 0,05 Milliliter dieses Anti-VEGF hinein. Also es gibt das Avastin, das ist eigentlich nicht zugelassen. Das verwenden trotzdem alle, weil es viel billiger ist. Das Eylea, das von der Firma Bayer und das Lucentis, das erste, was zugelassen war, von der Firma Novartis. Die drei Wirkstoffe gibt es. Das Lucentis wurde aus dem Avastin abgespalten und dann halt als neues Produkt auf den Markt geworfen. Die Firma Lucentis hat damit sehr gutes Geld verdient. Das Avastin wird eigentlich fürs Kolonkarzinom eingesetzt, um dort dem Tumor die Gefäße kaputt zu machen. Und das kommt in einer schönen großen Infusionsflasche, da können die Apotheken sehr viele Behandlungen auseinzeln. Es gibt eine sehr große Studie mit Zehntausenden Augen, dass die alle keinen signifikanten Wirkungsunterschied haben. Sonst würden wir uns das nicht trauen, auch das Avastin einzusetzen. Aber es kriegen natürlich alle Patienten genauso Eylea und Lucentis, wenn wir glauben, das ist notwendig. Manchmal kommt es zu einer gewissen Wirkungsverlust nach einer gewissen Zeit, man weiß noch nicht genau warum, dann switcht man zu was anderem, das funktioniert dann in der Regel. Und wie Sie sehen, die Stabilisierungsrate ist großartig damit, wenn man das intensiv behandelt. Der Nachteil ist eben, es wirkt kurz, man muss ins Auge hineinstechen, also Infektionen gibt es und man braucht halt schon einen Eingriffsraum. Also in Amerika wird das im Office gespritzt. Da sind wir in Europa dagegen. Und so funktioniert das. Also Sie sehen eine frische AMD, drei Spritzen, und es schaut aus, als wäre nie was gewesen. Wenn man es rechtzeitig erwischt, hat man sicher eine wesentlich bessere Prognose. Das Ganze ist noch ein kleines Blutgefäß, es ist noch nicht so von Perizyten umhüllt und man hat auch eine Chance, dass es einmal komplett wegkommt. Bleibt, sobald das ein gewisses Stadium überschritten hat, muss man einfach ständig spritzen. Also durchschnittlich muss man zumindest alle zwei Monate rechnen, dass man eine Spritze braucht. Es gibt Leute, die brauchen nur zwei im Jahr und andere müssen jeden Monat kommen. Und das ist natürlich für alle Beteiligten manchmal ein bisschen zermürbend, aber den meisten ist schon klar, wenn sie die Behandlung abbrechen, es halt leider dann auf jeden Fall schlechter wird. Deswegen nehmen Sie das in Kauf. Dankeschön.